Folge Nummer 37 von In der Zone Podcast. Mir gegenüber ganz gewohnt. Servus Fabian, hi.
Bist dich, hi, na?
Soweit alles gut? Gutes,
Ja.
langes Wochenende oder kurzes Wochenende gehabt? Spontan echt die Frage mit lauter Feiertagen.
Mit lauter Feiertagen. Ja, hier steht ja schon wieder das nächste Wochenende bevor. Wir haben ja Frohen Leichnam, Donnerstag, insofern. Und hatten jetzt ja viele lange Wochenenden mit Pfingsten und Christi Himmelfahrt. Und ja, an meiner Grundsituation hat sich ja noch nicht viel geändert. Sprich, das Schlüsselbein ist immer nicht so, dass man sagt, mach einfach alles wie gehabt. Das heißt, das, was ich geplant hatte an langen Wochenenden mit viel sportlicher Aktivität, ist leider noch nicht wieder möglich.
Schade, schade. Du hast aber Fäden gezogen bekommen und Heilungsprozess soweit normal alles.
Ja, also ich
Okay.
habe die Fäden gezogen gekriegt und der Heilungsprozess, glaube ich, ist, also ich habe genau nach 11 Tagen bin ich hingegangen, weil im Krankenbericht stand, man soll nach 10 bis 12 hingehen und dann hieß es, oh, die sind schon, da hätten sie früher kommen müssen, weil die schon so fest irgendwie in der Haut verbacken waren. Und auf der anderen Seite war es mir wichtig, nicht zu früh hinzugehen, weil dann heißt es gerade an dem Bereich, wo ja ein bisschen Bewegung ist, kann das auch schnell aufgehen. Und insofern, nein, also der Wundheilungsprozess ist gut. Ich muss jetzt mal gucken, dass man demnächst mal ein Röntgen macht, um zu schauen, wie das alles zueinander steht. Ja, aber es ist schon ein bisschen herausfordernd in einer sehr sommerlichen Zeit, wo viele freie Tage sind, nicht die Möglichkeit zu haben, das zu tun, was man eigentlich gerne macht.
Kann ich mir vorstellen, vor allem auch viel Zeit übrig hast und die wahrscheinlich gerne irgendwie sportlich füllen würdest.
Ja, wie geht es dir? Also, was machen deine sportlichen Ambitionen? Beziehungsweise, wir haben ja nun, man würde ja sagen, oder man sagt, Race Season ist in Full Swing. Du warst in St. Pölten am Wochenende und was machen deine eigenen Ambitionen, was Renngestaltung, Planung angeht?
Ich wollte gerade fragen, welche Ambitionen. Das beantwortet die Frage schon relativ gut. Meine Ambitionen sind tatsächlich eher mal auf Eis gelegt. Nennen wir es mal neu modern, neudeutsch on hold. Mal
Okay.
schauen, was sich da die nächsten Wochen, Monate ergibt. Ich merke einfach Woche für Woche, dass mein Körper nur Zeit braucht. Nicht ich persönlich, sondern einfach mein Körper, dass er einfach nicht stabil läuft. Und ich bin mir da immer mehr sicher und bewusst, dass das Ganze ja mit dem Epstein-Barr-Virus, also mit dem pfeiferischen Drüsenfieber vom letzten Jahr noch zusammenhängt. Das hat auch meine Coachin, meine Trainerin Susa, hat mir das damals auch schon gesagt, so sie selber und viele Athleten, die sie die letzten Jahrzehnte ja betreut hat, die haben tatsächlich 2, 3 solchen Jahre gehabt nach der Erkrankung mit dem Epstein-Barr-Virus. Ja, gefühlt bin ich jetzt genau da, sagen wir im Jahr eins nach der Erkrankung, je nachdem wie man sieht, in der zweiten Saison quasi schon. Und die läuft einfach nicht so rund. Also sobald irgendwie ein bisschen Belastung draufkommt auf den Körper, sportlicher Seite, dann ja, merke ich, dass der Körper arbeitet. Also es ist nicht so easy, dass ich sage, okay, ich suche mir jetzt irgendwo Ziele raus und dann arbeite ich mich wieder dahin. Dementsprechend ist einfach alles auf Hold, bis ich einfach wieder Belastungen vertrage. Das
Okay.
Pensum kann ich an sich einigermaßen hochhalten. Es ist auch relativ verhältnismäßig niedrig im Vergleich zu meiner Peak Season, die ich zum Beispiel 2024 gehabt habe. Ja, da trainiere ich aktuell schon relativ wenig, aber ich kann was machen. Ich halte es halt so gut es geht ruhig. Also, ich war jetzt am Freitag, bin nach St. Pölten gefahren, da war nur locker laufen in der Früh mit der Freundin zusammen. Hat super funktioniert. Dann Samstag habe ich tatsächlich nichts gemacht. Sonntag bin ich in der Früh um 5 mit dem Richter Alex, das ist ein Pro-Athlet von uns, bin in der Früh um 5, 5:30 sind wir Rad gefahren, Aktivierung vorm
Ja.
Rennen. Er seine Race-Intervalle gefahren und ich hinten drin kriegt mit dem Crosser. Waren aber nur 20 Minuten, also es hat dann schon funktioniert. Und da ging es mir am seelischen Beistand, einfach vorm Rennen die Nerven ein bisschen ruhig halten. Aber sonst war es an sich für mich auch forderndes Wochenende, viel hin und her. Ich bin doch auch viel, also gegangen, gelaufen, also nicht gejoggt, sondern einfach unterwegs gewesen, auf die Beine gewesen am Wochenende. Und auch sehr, sehr viel am Crosser gesessen, von Spotpunkt A zu Spotpunkt B auf der Laufstrecke geheizt und da wieder Infos durchgegeben. Also doch eine sehr fordernde Belastung für den Körper. Mir geht es aber gut, also es passt. Und Dementsprechend, ja, schaue ich, dass ich mich jetzt eigentlich fit halt und warte drauf, bis ich wieder Belastungen besser vertrage. Und das habe ich letztes Jahr gemerkt, um dann meinen Monolog abzuschließen. Letztes Jahr nach der Erkrankung, vielleicht weiß der ein oder andere noch, war es im Endeffekt immer so, ein, zwei Tage trainieren, 5 Tage Pause, ein, zwei, drei Tage trainieren, 5 Tage Pause, weil es der Körper nicht anders vertragen hat. Es ging dann so bis Juni, Juli und ab Juli habe ich dann relativ konstant und eigentlich sehr konstant bis November dann auch trainieren können, ohne irgendwelche Zwischenfälle mit stabilem Immunsystem. Also das hat auch gut funktioniert und da will ich jetzt einfach auch entspannt wieder hin. Also dass ich sage,
Okay.
mein Körper verträgt es wieder und das merke ich persönlich, würde man sagen, am besten. Und ja, dann muss ich mir jetzt einfach Zeit geben. Ich kann jetzt schwer planen. Ich hätte am liebsten schon gesagt, hey, Brombachsee Triathlon, 30. August, wäre cool, wäre bei uns in der Region in der Mitteldistanz. Aber dafür muss ich halt jetzt auch schon konstant trainieren können und da vielleicht dann mal belasten können. Und das kann ich halt aktuell nicht.
Und das ist interessant, dass du das nochmal ansprichst, weil ich glaube, dass viel mehr Athleten, also mit denen ich spreche, die ja sich auf welchem Kanal auch immer mit mir mal in Verbindung setzen und unseren Podcast hören, ich glaube, dass viele einfach vor ganz ähnlichen Herausforderungen stehen, dass das Leben schreibt halt einfach seine eigenen Gesetze, ne? Und oder hat seine eigenen Gesetze oder Gesetzmäßigkeiten. Und Epstein-Barr, jemand oder Pfeiffer-Drüsenfieber, jeder, der das schon mal hatte, glaube ich, weiß, wovon du sprichst. Ich selber hatte das ja in ganz jungen Jahren, als ich irgendwie 23 war, 22 oder so. Und ich habe da bis auf 65 Kilo bin ich runter und ich wiege jetzt irgendwie mal locker 12 Kilo, 13, 14 Kilo mehr. Und da weiß man ja, was das mit dem Körper macht. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental und bis das alles wieder vollständig hergestellt ist, das ist schon echt eine verdammt lange Zeit. Und ich glaube eben, dass solche Dinge, also egal ob das jetzt Epstein-Barr ist oder auch bei mir der Schlüsselbeinbruch, das sind halt, ja, das sind eben Punkte im Leben, ich will nicht sagen, wo eine Weiche gestellt wird, aber wo es eben nicht mehr so weitergeht, wie man vielleicht bis dato gegangen ist. Und viele wollen dir ja suggerieren in den sozialen Medien, dass, ne, die Bäume in den Himmel wachsen, ist immer alles linear und wenn es mal einen Bruch gibt, dann ist das ja nur Comeback stronger. Nee, was ist eigentlich, wenn du nicht stärker zurückkommst? Was ist, wenn du in dem Feld, in dem du unterwegs bist, im Zweifel gar nicht mehr zurückkommst? Oder wenn du einfach an das, wo du herkommst, nicht mehr anschließen kannst? Was ist dann?
Ich habe es mal tatsächlich die Woche, habe ich es mir mal überlegt, wie schlimm ist es eigentlich für mich jetzt, dass ich sage, ich habe jetzt 2, 3 Seuchenjahre. Lass nächstes Jahr auch nochmal Seuchenjahr kommen. Also ich will es nicht verschreien, ich klopfe auf Holz, aber es kann gut und schnell passieren, wenn ich sage, nächstes Jahr ist das Immunsystem anders auf der Höhe, dann sind es 20, 25, 26, vielleicht 27, die irgendwie am Bach, sportlich gesehen, am Bach runtergehen. Aber ich bin immer nur Age Grouper. Also bei mir, dann bin ich irgendwo 33, ja, ist es immer nur verkraftbar, wo ich sage, ja, irgendwo komme jetzt auch mein Zenit oder bin ich vielleicht sogar schon am Zenit gewesen. Da geht es auch Richtung vor mir halt, Muskelerhalt und irgendwie schauen, dass ich nicht schlechter wäre. Aber auf der anderen Seite, wenn du das mal vergleichst, wer jetzt Mitte 20, wer Profiathlet und da stecken halt viele Athleten in der Phase, dann sind halt 3 Jahre, die du verlierst, sind halt schon sehr, sehr richtungsweisend. Also in der Hinsicht bin ich komfortabel unterwegs, weil ich sage, ich habe meine Peak-Jahre vielleicht schon gehabt. Und also was die Endspeed angeht, klar, kann ich immer nur in der Altersklasse mich dann vergleichen, das ist ja bei weitem nicht vorbei. Aber ob ich dann mit 33, 34, würde es nicht ausschließen, aber es ist dann die Frage, die man dann sehen muss. Ob ich dann nochmal 8, 16 unterbieten kann, ist eine spannende Frage auf jeden Fall.
Und wir haben ja beim letzten Mal so ein bisschen über das Thema gesprochen, dass früher nicht alles besser war, aber alles anders war. Und wir wollten das ja heute noch fortsetzen. Das würde ich auch gerne machen, weil ich am Wochenende bei meinem Triathlon war, wo ich mein allererstes Rennen gemacht habe. Das ist einer der ältesten Triathlons Deutschlands in Büchen, in Norddeutschland, östlich von Hamburg. Die sind jetzt 40 geworden, also 84 den ersten. Und durch Corona gab es ja einige Ausfälle 2021, 2021, 22. Also jedenfalls hatten die dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum. Und da würde ich gerne nochmal das da ansetzen, wo wir oder weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Mir war es jetzt allerdings auch nochmal wichtig, weil es ist interessant. Also wir machen den Podcast In the Zone, Entstehung von Spitzenleistung und wir sind beide im Moment, also natürlich sowieso an völlig unterschiedlichen Karrierepunkten mit, ich bin AK 50, du bist AK 30, insofern ganz unterschiedlich, aber Wir sprechen über die Entstehung von Spitzenleistungen und bei mir passiert dieses Jahr nicht viel. Bei dir passierte letztes Jahr auch schon nicht so viel und dieses Jahr vielleicht auch nicht. Also insofern ist das ja, ja schon, schon ganz lustig, geradezu absurd, dass wir darüber sprechen. Und ich finde das ja wichtig und auch total notwendig. Ja, was ist denn jetzt eigentlich? Also wie geht's denn jetzt weiter? Und fühlst du dich jetzt, also frage ich dich jetzt, ne? Fühlst du dich jetzt eigentlich gerade noch als Athlet? Nach der langen Zeit mit dem im Gepäck, was du 24 erreicht hast und jetzt nicht mehr abrufen konntest, die letzten 2 Jahre. Bist du noch Triathlet?
Definitiv. Ich gehe hin und
Wo?
wieder schwimmen, ich gehe ins Gym, ich gehe laufen, ich gehe Radl fahren. Vielleicht nicht in dem Umfang, wie ich es in einer gesunden Trainingsphase machen würde, aber natürlich bin ich ein Triathlet, natürlich bin ich Athlet. Also das definiere ich für mich und würde definitiv sein. Und zu der Thematik, die du gerade angesprochen hast, ja, wir sprechen über Spitzenleistungen, bringen sie aber gerade nicht. Ja, das ist das Leben. Also jeder, der dir das anders suggeriert auf Social Media oder face to face, der lügt. Also jeder Spitzensportler hat einmal irgendwo Tiefphasen und das gehört dazu. Und jeder, ich würde sagen, jeder Millionär war mal pleite, aber jeder Top-Unternehmer hat einmal schlechte Phasen mitgemacht in irgendeiner Art und Weise. Und das gehört dazu. Wir müssen halt schauen, wie wir daraus lernen, wie wir die Phasen halt auch bewältigen. Und das sind dann eben Spitzenleistungen. Es geht ja nicht darum, wie gesagt, dass ich immer meine 8:16 in Rot irgendwie verbessern kann, sondern Spitzenleistung ist ja für jeden, auch mit fortschreitenden Alters, was keiner von uns irgendwie verhindern kann, verschieben sich halt vielleicht die Spitzenleistungen, wo man sagt, okay, und jetzt ist es vielleicht irgendwann nicht mehr, wenn ich mal 40 bin, peile vielleicht nicht mehr irgendwie eine Bestzeit in Rot an. Ja,
Ja.
da bin ich halt irgendwann zu alt, aber dann ist halt der Vergleich in der Altersklasse oder ist halt irgendwo das Improvement, wo man sagt, ich werde besser im Alltag. Das ist okay, ich habe andere Voraussetzungen und das versuche ich jetzt besser zu integrieren und meinen Sport besser in Alltag, in Beruf oder familiäres Leben irgendwie einzubinden. Und dann habe ich andere Ziele. Dann ist es eine andere Herausforderung, ein anderes Ziel. Also ich kann mich nicht immer mit einem 25-jährigen Studenten vergleichen, der 25 Stunden Sport in der Woche macht.
So, und ich habe jetzt für mich irgendwie auch entschieden, so dass, also ich merke ja relativ häufig, dass das Thema Spitzenleistung, so ich ja auch immer dachte, dass das total anschlussfähig ist, dass viele Leute das überhaupt nicht anschlussfähig finden, so nach dem Motto, pff, hört sich so anstrengend an, ja. Also für mich, ich spreche ja auch häufig von Wirksamkeit, also bin ich noch wirksam und ich glaube schon, dass ich aus einer gewissen Pause heraus natürlich immer auch eine Kraft ziehe. Also das, was ich jetzt gerade erlebe, so schwer sich das auch anfühlt, ich kann, also der Crash ist vor allem gestern vor einem Monat gewesen. Ich kann mich halt nicht bewegen. Ich könnte jetzt Aquajogging machen oder ich könnte mit dem Petzball auf der Rolle fahren. Mache ich aber nicht, weil ich jetzt für mich auch gedacht habe, so jetzt versuch mal in eine Phase einzutauchen, in der du das, was du normalerweise gemacht hast oder vielleicht auch als Regulationsstrategie verwendet hast, nicht mehr machen kannst. Also früher, ne, ich habe jetzt immer so im Schnitt 10 Stunden die Woche trainiert, jetzt trainiere ich halt einfach gar nicht. Was tust du dann alternativ? Und das ist interessant, sich selber dabei zu beobachten. Also zum einen, welche emotionalen Muster durchläufst du den Tag über, wo jetzt vielleicht an einem Feiertag eine Radeinheit anstehen würde? Welche emotionalen Muster durchläufst du und was tust du, wenn dieser Drang kommt oder dieser Wunsch kommt, ach, eigentlich würde ich jetzt gern trainieren? Und dann vielleicht sogar bei einem Rennen dabei zu sein, wo du auf der Startliste stehst und zu schauen, was macht das jetzt mit dir?
Definitiv, ja. Ich denke, wir driften gerade schon wieder ein bisschen ab vom eigentlichen Thema. Du hast den
Das stimmt.
Büchenschuh angesprochen.
Das stimmt.
Einer der ältesten Triathlon-Veranstaltungen in Deutschland, 40 Jahre. Challenge Roth, auch einer der ältesten Triathlon-Veranstaltungen oder der Ursprung von der Challenge zumindest. Und müsste mittlerweile über 40 Jahre sein, oder? Ich war bei 2018, glaube ich, 35-Jähriges. Dann war mal ein Jahr Pause. Das müsste man also bei 40, 41 wahrscheinlich sein aktuell. Pi mal Daumen, lass es auch 40 Jahre sein, die Veranstaltung. Was hat sich, also ich habe eine Veränderung wahrgenommen von der Challenge 2018 zu 2024, das waren 6 Jahre, habe ich eine Veränderung wahrgenommen. Wie hast du die Veränderung in Büchen wahrgenommen? Weil da hast du nochmal weitaus früher nochmal Einblicke bekommen und zum heutigen Zeitpunkt einen Einblick. Das würde ich gerne nochmal aufgreifen, wie wir letztes Mal auch schon gesprochen haben. Geht es nicht darum zu sagen, hey, früher war alles besser und war alles cooler und war alles anders, sehr gut anders vielleicht schon, Aber es geht ja auch darum, zu sagen, okay, was hat sie positiv, was hat sie negativ verändert, was haben wir für Chancen dadurch gewonnen, durch die
Ja.
Veränderung, was haben wir für Folgen, vielleicht auch negative Konsequenzen.
Also wir hatten in den Büchern hatten sie so eine kleine Historienwand aufgebaut mit Fotos von einzelnen Rennen, also nicht von allen, aber von vielen. Unter anderem auch aus dem ersten Jahr, wo dann irgendwie in der Zeitung stand, 84, so ein Artikel, ja, das sind die drei Kämpfer, die jetzt drei Sportarten hintereinander machen. Und damals war es ja wirklich ganz neu. Also das Triathlon kannte ja noch keiner. Und ich glaube, dass was sich so verändert hat, auch wenn ich mir so die Wände angeguckt habe und die Fotos und das Material, also ich glaube, ambitioniert waren damals alle. Also, und die sind damals auch schon 40er Schnitt gefahren mit 19 mm Reifen und 26 Zoll Anfang der 90er. Ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass man ein bisschen mehr, und das wird jetzt sehr philosophisch klingen, ein bisschen mehr in die Frage hineingelebt hat. Also ich glaube, man hat sich so angeguckt, hey, was könnte hier noch gehen? So. Und ich glaube, was heute ist, heute sind da viele, also wenn du in eine Wechselzone guckst, dann stehen da halt viele Antworten. Das ist alles perfekt. Das Material ist farblich aufeinander abgestimmt. Du hast Between the Arms und Behind the Saddle und Powermeter und die Kurbellänge und es ist gewachst und dies und das. Und in Büchen war das jetzt interessant. Ich musste wirklich lachen, weil ich stand dann an der Strecke mit einem Streckenposten. Grüße gehen raus an Vedat Kurt, der ist auch schon sehr lange dabei und hört unseren Podcast sehr regelmäßig. Und ich stand mit ihm so und wir haben am Anfang waren da vielleicht 5 Leute an der Radstrecke morgens um kurz nach 9. Die kamen dann irgendwie ein paar mehr, wobei viele waren da auch nicht. Und es war halt einfach interessant zu sehen, dass Startnummer 1 ein Trekkingrad mit Aufsatz war, also mit so, weißt du, so. Und
Extensions,
genau, mit Ex, das wollte ich sagen. Und das war es halt früher. Früher hat man halt gesagt, so, ey, krass, ich mache jetzt hier so ein Triathlon. Ja, hast du denn ein Rad? Ja, ich habe so ein Rennrad mit Schutzblechen, aber ich mache da jetzt mal so einen Aufsatz dran. Und natürlich, du fragst, was ist die Entwicklung positiv? Ja, wir haben fantastische Materialentwicklung und wir haben fantastische Innovation dahingehend, dass alles aufeinander abgestimmt ist und biomechanisch optimal aufgesetzt ist. Aber früher war es halt einfach, ich glaube, mehr Abenteuer, weißt du? Mehr Unknown, also mehr entdecken, was man nicht weiß, was da kommt.
War es mehr Spaß auch so rund um die Veranstaltung?
Ja, ich glaube
Weil
schon.
heutzutage ist es ja schon sehr, sehr ernstes Thema bei den meisten Athleten. Ich will es nicht für alle sprechen. Gibt mir sicher da viele, die sagen, hey, ist mir auf gut Deutsch scheißegal, was da jetzt für ein Ergebnis rauskommt. Ich will einfach nur Spaß haben und meine Güte, ein paar Minuten hin oder her und will einfach Gaudi machen auf gut Deutsch.
Und ich habe also an den Wänden hängen ja Ergebnislisten, auf denen ja dann auf der einen oder anderen auch mein Name stand, weil ich ja nun irgendwie auch schon über 10 Rennen da, glaube ich, mitgemacht habe. Ich weiß es gar nicht, doch, glaube ich. Und da stand auch mein Name. Und ich erinnere beispielsweise, dass ich früher nie so nach Zeiten geschaut habe. Also ich habe immer geguckt, so mal gucken, was heute bei diesem Rennen halt geht, ne? Und das war so ein bisschen, ja, ich würde schon sagen, in den 90ern hattest du ja gar nicht so viele Datenpunkte wie heute. Also heute kannst du ja quasi über das, was du auch bei Strava findest, es gibt irgendwie die Wattprotokolle von den Teilnehmern und die haben ihre Herzfrequenzprotokolle und so und du kannst das alles mehr oder weniger dir anschauen und vergleichen und du kannst dann natürlich auch deine eigenen Werte und deine eigenen Protokolle aus den letzten Jahren dir angucken und dann wird es halt irgendwann, ja, ich will nicht sagen anstrengend, aber es wird halt einfach sehr viel kognitiver Stress erzeugt so und damals, weiß ich noch, ich meine ganz ehrlich, die ersten Male in Büchen, ich weiß wirklich, ich muss jetzt, Entschuldigung, jetzt, dass ich nochmal einmal ausschweife, aber die ersten Male in Büchen war halt handgestoppt. Also da gab es Leute, die hatten eine Stoppuhr und die sind dann vom Becken zur Radstrecke gegangen und dann wurde Hand gestoppt und dann standen da immer nur Zeit nach Schwimmen, Zeit nach Radfahren, Zeit nach Laufen. Da waren keine Einzelsplits, ja. Und das glaube ich, heute guckst du immer, welche Zeit habe ich in dem Sektor und bis da und welche Wattwerte und was ist die Vorgabe? Und ich glaube, das ist einfach anstrengend. Doch, glaube ich schon.
Ja, in St. Pölten war es am Wochenende, ich weiß gar nicht genau, wer der Zeitnehmer war, das ist ja meistens irgendwie Mika-Timing oder gibt ja die diversen Anbieter. Und das war Pantech oder so, irgendwie hat das geheißen, vielleicht österreichisch, weiß ich nicht. Und ehrlich gesagt, wir haben uns ein bisschen aufgeregt, weil der Live-Tracker ultra schlecht war. Also,
Ja.
Athleten sind teilweise als DNF teilweise drin gestanden. während des Wettkampfs. Ich habe
Ja.
Nachrichten gekriegt von einer Trainerin aus Deutschland. Sie hat eine Athletin am Start gehabt, sei Nico. Kannst du mir was zu der Athletin sagen? Weißt du da was? Ich kenne die Athletin auch persönlich. Und sie steht als DNF drin. Keine Ahnung. Jetzt muss ich schauen, ob sie nur läuft oder ob ich sie jetzt sehe, ob ich sie physisch sehe. Das war ein Athlet von mir, war als AK 20 bis 24, er ist aber 30 bis 34, er ist mein
Ja.
Jahrgang, 94. Also waren ein paar so Sachen, die Laufsplits hast nicht gesehen, du hast keine Geschwindigkeiten, keine Pace nicht gesehen. Also es war so total schwierig einfach, auch, dass du das irgendwie dann einschätzen kannst, hey, wer läuft schneller, wer kommt von hinten, wer läuft langsamer und so weiter. Kennt man zum Beispiel, muss man Shootout an Ironman geben, schon irgendwie eine gute App. Kennt man da halt
Ja,
anders.
ja. Ja,
Dann war es für
definitiv.
mich so, wo ich auch gesagt habe, ja, oh, scheiße hier, scheiße da, läuft nicht, ist nicht cool, ist nicht geil. Aber dann haben wir uns auch ein bisschen reflektiert und gesagt, ja gut, die Veranstaltung kostet halt auch 200 € weniger als Ironman. Es ist halt nicht alles perfekt und es muss doch auch nicht perfekt sein. Ich war am Streckenrand gestanden, habe die Zeiten händisch rausgestopft von, also ich habe einen Profiathleten oder zwei Profiathleten halt auch supportet dort, einer trainiert bei uns, der Alex Richter, und habe die Zeiten dann von den ersten Athleten, die jetzt vor ihm waren, habe ich dann händisch aufgeschrieben. Okay, der war um 12:39 Uhr oder um 9:39 Uhr hier bei mir vorbeigelaufen und so viele Sekunden und dann das alles notiert und so die Zeiten auch durchgeben. Hat auch super funktioniert, also wahrscheinlich sogar besser funktioniert als über einen Live-Tracker, weil ich halt wirklich die Zeit bei mir halt gestoppt habe, die reale Differenz halt dann auch durchgeben habe können. Am Ende vom Tag, ja, muss es immer perfekt sein. Das war die
Nein.
Frage, die ich für mich halt so dann gestellt habe. So, wir sind es gewohnt, dass wir immer die perfekte Leistung kriegen und alles perfekt ist. Manche Athleten haben sich dann beschwert, so, ja, oh, das ist nicht so geil ausgeschrieben, wo ist die Registration, wo ist Wechselzone, dies und jenes. Sag ich, ja, die Veranstaltung kostet halt Anführungszeichen auch nur, ich habe da 250 € Pi mal Daumen zahlt.
Ja.
Für ein anderes Rennen zahlt man mittlerweile auch schon mal 500 € der gleichen
Ja.
Dinge. Und da habe ich gesagt, passt
Und in
doch.
Büchen ist es halt ein. Also wirklich, Büchen ist ein Dorftriathlon. So, da nehmen 120 Leute teil. So, die haben mittlerweile Chips, also Fußgelenkchips, aber ansonsten beim Schwimmen sind halt 10 Zuschauer oder 20 und beim Radfahren halt lass es 30 sein. Und im Ziel sind dann, glaube ich, die Zuschauer speisen sich dann eigentlich auch nur aus den mitgereisten Verwandten, Freunden und den Teilnehmern, die sich dann schon umgezogen haben. Also es ist einfach so, und morgens um 6 ist da nichts und dann nachmittags um 2 ist da alles schon wieder abgebaut. So, und das ist halt alles sehr, sehr simpel. Und es geht wirklich nur um dieses Erlebnis, so ich mache jetzt drei Sportarten hintereinander. Und ich glaube, das habe ich so gemerkt. Ich habe ja nun am Rand gestanden und ich stand auf der Startliste und habe gedacht, ja, wie fühlt sich das jetzt an? Und witzigerweise, vielleicht ist es auch eine Schutzfunktion vom Körper, dass ich habe mich gar nicht als ich wäre gerne dabei gefühlt, sondern ich habe gedacht, nee, bist ja nicht dabei, weil geht ja auch jetzt gar nicht. Und ich habe von außen schon betrachtet, dass und ich kann mich dem quasi nicht entziehen, dass natürlich die Zeit, also ich weiß jetzt zwar vorher vielleicht nicht genau machen, aber natürlich achtest du darauf, wie kann ich möglichst schnell den Wechsel machen. Und da waren halt Leute, die sind einfach aus dem Becken gekommen und dann erstmal in die Wechselzone gegangen. Und dann haben die sich in Ruhe umgezogen. So noch den über die, die hatten eine Badehose gesprochen und haben sich dann eine Radhose oder ein Trikot drüber gezogen. So und weißt du, und das, ja, ich glaube, und die Frage kann ja, glaube ich, jeder für sich selber beantworten. Was nimmst du aus so einem Rennen mit? Was nimmst du daraus mit, dich auf so etwas vorzubereiten? Und das hatte ich in einer der früheren Folgen schon mal gesagt. Ich glaube, nirgendwo sieht man so viele Menschen, die sich auf Abenteuer einlassen, wie bei Halbmarathons und Marathons, weil du da einfach an der Startlinie Leute siehst, die sich vor einem halben Jahr gesagt haben, ich probiere das. Aber auch bei so kleinen Triathlons, hey, ich habe mich dort angemeldet und ich gucke mal, ob ich das schaffe. So, ne? Und du siehst halt viele Emotionen bei diesen Menschen. Die fühlen sich stolz und wirksam. Und vielleicht ist es jetzt nicht Spitzenleistung, wie wir sie definieren würden, aber für sie ist es so krass. Ich hab da einen Triathlon gemacht, ne?
Im Rahmen der Challenge-Veranstaltung in St. Pölten hat es am Freitagabend noch einen Triathlon gegeben, also Try als Ausprobieren, englisches
Ja,
Wort.
ja.
Fand ich ziemlich cool, gab es die letzten Jahre auf jeden Fall auch schon. Und ja, wie der Name jetzt schon sagt, man probiert einmal Triathlon aus. Das war eine kürzere Distanz. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie die Distanzen ausgeschaut haben. Ich habe dann ein bisschen Lauf- und Radfahren habe ich nebenbei immer wieder mal ein bisschen gesehen, habe die Leute vorbei huschen sehen. Und was ich sehr, sehr spannend gefunden habe, für das, dass es ja ein Ausprobier-Triathlon ist, auf gut Deutsch, sprich, ja, dieses Material von den Athleten, wie du sagst, es waren Trekkingbikes, es waren Mountainbikes, da war alles mit dabei. Hochachtung, einfach das Ganze mal zu probieren. Es ist ja trotzdem immer noch ein Schritt, die einzelnen Disziplinen in Reihenfolge auch zu machen. Und hat einfach einen gewissen Charme gehabt. Da war Spaß dabei, die haben sich selber nicht ernst genommen, die Athleten. Es war wirklich einfach nicht der Performance-Gedanke im Vordergrund, wofür die Veranstaltung halt einfach steht. Völlig legitim und völlig wichtig, ja, für den Sport generell. Und mal ein schöner Kontrast. Und dann siehst du in der Veranstaltung, siehst du auf dem Rad Athleten mit Zeitfahrrädern, mit Scheibe. Da habe ich gesagt, was soll die Scheiße? Also wirklich, kommst du dir nicht blöd vor in so einer Veranstaltung, die wirklich auch Triathlon heißt? Und du schaust nicht nach Ausprobieren aus, weil du schon Material hast. Und das ist was, da wo ich sage, und ich kenne eine Athletin, ich nenne jetzt keine Namen, die auch bei so einer Veranstaltungen mitmacht, um auch mal am Podium zu stehen, um was zu gewinnen, um einen Pokal zu bekommen. Da wo ich sage, boah, schwierig, ganz schwierig.
Ja, du, aber das muss ich sagen, gab es früher auch schon. Es gab auch, also da, wo du das jetzt sagst, früher hieß, gab es ja keine Sprintdistanz, sondern es gab ja nur die Jedermann-Distanz. Und was ich,
Volkstriathlon,
ja,
ja.
und was ich ein bisschen blöd fand, damals schon, da haben die dann irgendwann mit angefangen. Ich mochte damals irgendwie Sprint am liebsten oder Volksdistanz, also Volkstriathlon, weil, ne, 05 oder 075, 205, so. Und die gab es dann nur als Jedermann. Und da hattest du dann natürlich die meisten, die dann da, wie gesagt, mit dem Trekkingrad oder einem Cityrad oder so und vielleicht noch einen Aufsatz drauf gestartet sind. Und dann hattest du aber auch Leute, die beim Jedermann da halt reingekommen sind mit dem Scheibenrad damals schon 1993 oder so. Und ich war das, hä, was wird denn das jetzt hier? Ja, und deshalb finde ich das natürlich zum Beispiel gut, dass es mittlerweile Differenzierung gibt. Du kannst die oder die Distanz starten und auf jeder Distanz gibt es eben die Möglichkeit, dass ambitioniert oder nicht ambitioniert, also nee, Entschuldigung, es gibt die Möglichkeit, das ambitioniert zu machen oder als ich probiere mich mal aus. Was ja auch ambitioniert ist, aber ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt keine Klickpedale und nein, ich ziehe mich um nach dem Radfahren und die Wechselzeit ist für mich jetzt nicht wichtig, weil ich muss mich irgendwie, weiß noch nicht so genau, wie das geht.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du bist so eine Person, die noch nie einen Triathlon gemacht hat, hast einfach auch das Equipment am Anfang noch nicht und sagst, ich will es mal ausprobieren und schauen, ob mir der Sport überhaupt mehr taugt, ob mir der Flair passt, ob mir einfach der Sport generell zusagt und dann hast du Athleten, die high-equipped sind, die in einem Ausprobier-Triathlon kommen und das Ganze einfach auf Performance trimmen und sich dann feiern, weil sie jetzt da gewonnen haben. Also da, sorry, da habe ich kein Verständnis dafür und ich sage nicht, dass, also ich finde schon Sprintdistanz kann man ja auch mit Ambitionen, also mit Performance-Ambitionen auch machen. Definitiv. Schau mal Bundesliga und die ganzen Liga-Events. Ist ja auch oft genug eine Sprintdistanz. Also, oder generell, wenn du dann mal olympisch mir anschaust, ist ja, wie es der Name schon sagt, der olympische Disziplin, der olympische Sportart. Deswegen, je kürzer, desto härter und schneller wird das Ganze. Also, man kann das ja schon auch durchaus so betrachten. Aber es soll ja trotzdem, finde ich, schon nur, wenn es so ausgeschrieben ist, Veranstaltungen geben, die wirklich auch für Anfänger, für Neulinge sind, da wo der Performance-Schnelligkeitsgedanke einfach nicht so im Vordergrund steht, da wo man sagt, hey, man probiert es mir aus. Und man hat jetzt nicht nur den Crack dabei, der übelst rasiert, weil er das krasse Material hat und schon seinen 10. Triathlon gemacht hat. Sag ich, ja, für den ist die Veranstaltung halt in meinen Augen nix und du willst ja die auch nicht abschrecken und sagen, hey, ja, shit, da sehe ich ja gar kein Land nicht, weil da starten ja nur solche. Ist ja auch schade, aber.
Könntest du dir vorstellen, Nico, ein Rennen mal zu machen, einfach so, also so, wie sagt man, also so als Wohlfühlrennen, einfach die Distanz abspulen, ohne aufs Tempo zu drücken. Könntest du dir das vorstellen?
Nee, weil dafür zahle ich kein Geld, das mache ich im Training. Also
Okay.
bin ich ehrlich, das ist, jeder geht doch an seine, also finde ich persönlich, jeder geht doch da an seine Grenzen. Ich würde mir jetzt nicht anmelden und sagen, okay, ich fahre das jetzt mit 20 Watt weniger, einfach im Grundlagenbereich, weil ich es dann chillimilli, weiß ich nicht. Also für das ist es ein Wettkampf für mich, da wo ich sage, dann will ich mich dann auch nicht überholen lassen, wenn es jetzt nicht geht. Also dann habe ich ja trotzdem den Performance-Gedanken irgendwo. Deswegen melde ich mich ja an und wenn ich sage, nee, ich will es ruhig halten, ich will einfach nur Sport machen, ja, dann mache ich halt einfach Sport, dann ist ein Trainingstag. Da
Also,
mache ich wahrscheinlich nicht alle drei Disziplinen oder eher selten.
ich glaube, nach den Gesprächen, die ich jetzt am Wochenende geführt habe, so vor Ort, und ich hatte ja nun, ich war morgens um kurz nach 7 da und war dann, bin um 1 gefahren, also war irgendwie 6 Stunden da und hatte viel Zeit mit Leuten, alten Weggefährten zu sprechen, die auch mittlerweile aufgehört haben oder vielleicht ab und zu noch was machen. Und wir haben genau über diese Themen halt viel gesprochen. Und ich glaube, dass ich frage dich das deshalb, weil eine positive Leistungsentwicklung bei sich selbst, die natürlich irgendwann auch ihren Peak hat. Also du wirst ja wahrscheinlich mit 35 oder 40 nicht mehr wesentlich schneller, vielleicht mit 45 den Peak oder weiß ich nicht, ist ja auch egal. Aber du nimmst ja eine gewisse Entwicklung, sportlich wie persönlich. Und ich glaube, dass die Krux ein bisschen die ist, dass du gewisse Dinge ja nicht rückgängig machen kannst. Also du wirst ja nicht unprofessioneller, also die meisten jedenfalls nicht. Also ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, ja, letztes Jahr bin ich noch so gestartet, heute lasse ich das weg, das weg, das weg, ich lasse die Klickpedalen weg und so. So, ich habe mein Papa, der ist 87 und ich habe irgendwann gemerkt, also er fährt jetzt zwar noch Fahrrad, aber auch kein Rennrad mehr, das geht ja nicht mehr. Aber jetzt, dann habe ich gemerkt, oh, er hat den Rennlenker getauscht und einen geraden Lenker rangemacht. Und oh, er hat keine Klickpedale mehr, er hat jetzt normale Pedale, einfach weil es nicht geht. Nur das erlebst du ja im Triathlon nicht. Und ich glaube, das, was ich meine mit Krux, ist, dass wir auch so ein bisschen Gefangene sind in der eigenen Entwicklung und dass es uns, glaube ich, auch schwerfällt, von Dingen, die wir für uns kultiviert haben, loszulassen.
Definitiv. Und auch die Zeiten, die wir schon mal geschafft haben, dass wir da loslassen und sagen so, ja, okay, es geht halt nicht mehr schneller. Zum Beispiel, das ist ja auch was, was ganz, ganz oft an unserem Ego kratzt. So, es muss ja immer eine neue Bestzeit sein. Also wir können ja keinen Step Back machen.
Ja.
Kann oder muss ja phasenweise jetzt schon der Fall sein. Definitiv. Aber zu dem ursprünglichen Thema, mir persönlich muss ich ehrlich sagen, wird schon schwer fallen zu sagen, ja, ich mache das Ganze jetzt wirklich nur just for fun. Und ja, im gewissen Kontext würde ich schon machen, wenn man sagt, mal zum Beispiel eine Staffel, eine Sparstaffel und da geht es nicht um mich, sondern da geht es einfach um die Gruppe, da geht es um vielleicht irgendein Charity-Event oder so. Ja, dann kann er trotzdem performen, kann aber einfach nochmal wesentlich mehr Blödsinn und wesentlich mehr Spaß auf der Strecke machen. Wobei ich aber sagen muss, und ich denke, die Leute, die mich kennen, ja, ich ratsche da schon einmal irgendwie unter einem Triathlon mit meinen Kontrahenten oder Mitstreitern. Da hat man schon mal irgendwo einen gewissen Austausch. Ruben Best kann da, glaube ich, ein Lied davor singen. Ich glaube, der hat die Schnauze dann voll gehabt, dass ich nicht mehr aufgehört habe zum Reden in St. Pölten 24. Er wird dann gedacht haben, ich trainiere jetzt einfach noch mehr, dass ich in Rot meine Ruhe habe. Das hat er auch geschafft. Also in Rot
Ja.
bin ich ihm nicht auf den Sack gegangen, da ist er nämlich vor mir gelaufen. Da habe ich nicht mithalten können. Aber auch das nehme ich nicht zu ernst. Also da ist für mich dann schon immer noch so, wo ich sage, ja, trotz Performance, allem drum und dran, der Spaß ist. Er sieht jetzt so schnulzig an, aber der ist immer noch total dabei. Also das, ob es dann mit Zuschauer abklatschen, mit Kinder abklatschen ist oder einfach mal irgendwo artikulieren, gestikulieren, keine Ahnung, irgendwo mit Zuschauern, mit den Leuten drumherum einfach mal einen kurzen Spaß haben oder mit bekannten Gesichtern, wenn man sich mal irgendwo entgegenkommt, was ja oft passiert, dass man da mal abklatscht beim Laufen, wie auch immer. Das finde ich gehört dazu. Also ich bin da nicht so engstirnig und habe dann nur den Performance-Gedanken und darf jetzt abklatschen oder bringt mich das aus dem Laufschritt raus oder keine Ahnung. Also da bin
Ja.
ich echt, ja. Aber die Entwicklung geht definitiv dahin, dass wir immer mehr den Performance-Gedanken im Kopf haben und wie du sagst, wenn man es einmal hat, dass man da den Step Back macht und sagt, ja, jetzt wieder alles auf Anfang und alles just for fun. Würde ich mir nur dahingehend zutrauen, indem dass ich sage, ja, es ist jetzt wirklich eine Spaßveranstaltung. Ich fahre zum Beispiel mit einem Oma-Rad einmal eine Sprintdistanz, einfach just
Ja.
for fun. Aber dann bin ich auch ehrlich, dann fahre ich trotzdem Vollgas.
So, und das ist ja genau der Punkt. Und ich glaube, also ich sage ja immer, man kann Gehörtes nicht ungehört machen. Und ich glaube, du kannst ja auch Gelerntes nicht ungelernt machen. Ne? Das ist, glaube ich, so die entscheidende Information. Also wenn du weißt, wie du es richtig machst, dann weißt du ja auch in dem Augenblick irgendwann, das mache ich jetzt gerade falsch. Also ich müsste eigentlich, keine Ahnung, strukturierter trainieren und du mach es jetzt nicht. Ich bin jetzt an so einem Punkt, ich freue mich jetzt einfach wieder Radfahren zu können. Also das wird ja noch eine Weile dauern, bis ich das kann, bis das alles durchgeknöchert ist und freue mich irgendwie jetzt vielleicht mal wieder schwimmen zu gehen oder laufen zu gehen. Und ich weiß aber, und ich glaube, das ist so das Entscheidende, dass Das natürlich, dieser Spruch ist auch so alt wie wahrscheinlich das Leben an sich. Der Weg ist das Ziel. Es geht nicht um das Ziel, sondern um den Weg. Und ich glaube, der Weg ist das Ziel und das Ziel ist das Ziel. Also nur merke ich eben, dass die Zielerreichung, ich habe ein schnelles Rennen gemacht, ich habe die PB aufgestellt und so, das ist halt nicht von langer Dauer. Also ich kenne wenig bis gar niemanden, der immer noch quasi erfüllt oder ergriffen ist von einem Rennen, sondern das, was angeblich mal so wichtig war, ich muss das erreichen, ich muss das haben, spätestens wenn du es dann erreicht hast, dann ist es hinfällig und dann entsteht häufig eine große Leere und deshalb glaube ich, dass ja, mir diese Veranstaltung, wo ich jetzt am Wochenende war, einfach nach wie vor großen Spaß machen, weil das Ziel wird halt nicht so hoch gehängt. Und es ist Teil eines Prozesses so, ja, ich bin Triathlet, ich mache regelmäßig so Rennen mit und so, aber dass die Jagd nach Bestzeiten lehrt dich im Zweifel eben auch. Oder macht dich orientierungslos danach, weil ne, es geht halt nicht immer weiter.
Definitiv, ja. Du hast gerade nochmal Büchen angesprochen, ist ja vermutlich eine kleine
Ja.
Veranstaltung. Wie hat sich das über die 40 Jahre entwickelt? Thema Streckensperrungen zum Beispiel. Waren die damals schon gesperrt, die Straßen?
Nee, die waren nie gesperrt. Und das ist jetzt aber interessante Frage, die du stellst, weil die habe ich am Wochenende viel bewegt und merke gerade, dass sich da krass viel geändert hat. Also früher war das so, dass du, glaube ich will nicht sagen, es leichtes Spiel hattest, aber früher war es irgendwie in der Gemeinde, glaube ich, relativ simpel. Und heute, selbst bei so Kleinstveranstaltungen, und Büchen hat jetzt den Preis von der DTU bekommen, weil sie 40 Jahre alt geworden sind, Freunde und Förderer des Triathlon-Sports, ist irgendwie, glaube ich, so ein, die höchste Auszeichnung, die also, das ist ein Anspruch, der ist, ja, eine kleine Strecke, alte Verbotsschilder stehen und die müssen da rechtzeitig stehen, nämlich irgendwie 2 Wochen vorher und du musst die Genehmigung von dann unterschiedlichen Orten haben und ist dann da wieder das Dorf für zuständig und da das und dann. Und ich glaube, dass das alles unheimlich aufwendig mittlerweile ist. Und beispielsweise du ja als Streckenposten auch nicht in den Straßenverkehr eingreifen darfst. Also wenn du beispielsweise jetzt irgendeine Stelle hast, wo du als Streckenposten stehst, wo, keine Ahnung, die einfädeln von der ersten in die zweite Runde oder so, dann darfst du nicht in den Straßenverkehr eingreifen. Und das ist eben auch so, dass sich solche Ordnungsämter mittlerweile halt dahin bewegen an einem Wochenende, wo du dich fragst, was macht ihr hier, um dich darauf hinzuweisen, dass du das halt nicht darfst, weißt du?
Ja, ich glaube generell durch die Bürokratie hat sich ganz, ganz viel verändert. Und auf der einen Seite aber auch gut. Also ich denke jetzt gerade durch die Straßensperrungen wird das Ganze viel, viel sicherer, weil du in einem Wettkampfmodus, wenn du es auf Leistung trimmst, hast vielleicht nicht mehr ganz so das Hirn und die Augen für den Straßenverkehr. Also da macht es in meinen Augen durchaus Sinn zu sagen, okay, jetzt ist Wettkampf, jetzt sind die Straßen gesperrt und wenn der Straßenverkehr freigegeben ist, wenn der Wettkampf beendet ist, wird der Straßenverkehr wieder freigegeben. Also das ist, finde ich, schon eine sehr, sehr gute Entwicklung und auch das habe ich jetzt in St. Pölten wieder gesehen. Der Stellenwert in der Gesellschaft von Sport wächst einfach enorm. Und dadurch bekommst du in St. Pölten zum Beispiel eine Autobahn gesperrt.
Ach was, okay.
Sonntagmorgens fährst du auf einer dreispurigen Autobahn, fährst du mit dem Rad. Und die ist 100% gesperrt. Klar, die Gegenrichtung nicht, aber da sind jetzt wohl Leitplanken dazwischen. Aber du fährst auf einer gesperrten Autobahn. In Wien zum Beispiel, ist ja bloß eine Stunde Autofahrt weg von St. Pölten, läufst du meines Wissens nach einen Marathon auch teilweise auf der Autobahn.
Okay.
Und das ist etwas, wo ich sage, das kriegst du natürlich auch nur genehmigt und auch nur durch, wenn da ein gewisser Stellenwert ist, wenn da eine gewisse Wichtigkeit oder Dringlichkeit erkannt wird von den Ämtern oder von der Politik generell. Und das ist ja schon eine gute Entwicklung, würde ich mal sagen, dass man einfach an Sport einen gewissen Stellenwert einräumt und dadurch halt auch die Freiheiten auch bekommt. Auch wenn es bürokratisch ist, auch wenn es viel Geld kostet wahrscheinlich. Aber es ist durchaus immer mehr machbar.
Also, was ich jetzt so festgestellt habe, als ich an der Strecke stand und in der Wechselzone und so, und es ist schön, auf das zu blicken, was gewesen ist, und zwar nicht im Sinne von, das war damals besser, sondern auf das zu blicken, was gewesen ist, und vielleicht auch auf das zu blicken, was das alles mit einem gemacht hat. Also, mein erster Start war 1991, also das ist jetzt eine Ewigkeit her, und Ich bin irgendwie ganz ergriffen gewesen, als ich dann so alte Fotos gesehen habe. So krass, 1991 hast du ja deinen ersten Triathlon gemacht. Da gab es noch kein Internet, kein Social Media. Da gab es noch, wie gesagt, da wurde noch per Hand gestoppt. Da gab es noch keine Wattmesser. Das gab es alles nicht. Und es ist schön, an dieser Entwicklung zu partizipieren und eben auch der geworden zu sein, der man heute ist. Und das eben, ja, auch das, was du jetzt erlebst und was ich jetzt erlebe. Ich hatte das ja nun auch schon früher als junger Mensch, hatte auch pfeifisches Drüsenfieber und so. Phasen im Leben zu haben, die einfach unplanbar sind oder die dir Orientierungslosigkeit geben, also die oder die dich orientierungslos werden lassen. Wo geht es jetzt hin hier in meinem Leben? Rechts, links, geradeaus, bleibe ich stehen, drehe ich mich um? Und ich glaube, das erlebt halt jeder in dem Ausdauersport. Jeder.
Definitiv. Wir haben jetzt das Thema Wettkampf mal nochmal ein bisschen länger beleuchtet, als wir wahrscheinlich eigentlich wollten. Aber da hat es jetzt einen guten Anlass gegeben mit Büchen und mit St. Pölten, wo wir jetzt beide unterwegs waren. Geht vielleicht so ein bisschen einher, Entwicklung, oder wollen wir es noch kurz zusammenfassen, dass wir das vielleicht mal nur beleuchten, was wir jetzt eigentlich gesprochen haben. Also
Ja.
was war gut, was war jetzt schlecht in der Entwicklung? Gut, würde ich mal sagen, ist das Thema Sicherheit. Also es wird einfach immer besser, dass wir komplette Straßensperrungen bekommen. Negativ Thema Sicherheit, dass es einfach immer mehr Leute werden, in meinen Augen. Das heißt, es wird dadurch einfach unsicherer und du siehst sehr, sehr viele Stürze regelmäßig, weil es einfach große Gruppen sind, ja, weil dicht teilweise aufeinander gefahren wird und, und. Negativ würde ich jetzt einfach mal auch noch genau das Thema halt sagen, okay, wir haben irgendwo teilweise, verlassen wir den eigentlichen Spirit, das Thema Spaß, das Thema, hey, ich will mal was ausprobieren. Das wird oftmals in meinen Augen zu sehr ernst genommen in den Wettkämpfen. Das
Ja.
ist meine Sicht jetzt auf die Entwicklung der letzten 10 Jahre. Weiß nicht, was würdest du
Ja.
positiv oder negativ highlighten oder
Also
lowlighten?
ich finde, das ist natürlich einfach ein tolles Gefühl, wenn du Teil einer Entwicklung bist und plötzlich Dinge möglich sind, die vorher nicht möglich waren. Und natürlich ist es schön, dass du ein Wattmesssystem hast und einfach für kleines Geld voll integrierte Lösung bekommst und eben nicht mehr fummeln musst. So, ich habe mir damals meine erste Flasche gebaut mit so einem Halter vorne zwischen den Extensions, so mit so einem, habe ich mir aus dem Baumarkt dann so einen Schlauch gekauft und mit so Panzertape abgetaped, dass da nichts rausspritzt und so. Es war cool. Also es war so sozusagen das erste selbst gebaute Trinksystem. Heute kriegst du das ja alles voll integriert und es passt optisch und so. Also so, ich glaube, was geblieben ist und was, glaube ich, wichtig ist, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen, damals wie heute. Eigentlich geht es doch darum, dass wir auf der Suche nach einem Gefühl sind. Wir wollen im Ziel sein oder auf dem Weg dahin und das Gefühl haben, Teil einer besonderen Sache zu sein. Wir wollen uns selber spüren, wir wollen das Gefühl haben, ja, etwas zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Und das ist damals wie heute immer noch gleich. So. Und egal wie viel technische Entwicklung wir haben, alle von uns werden auf der Suche nach diesem Gefühl sein, dass du über die Ziellinie läufst und sagst, wow, und vielleicht kurz stehen bleibst davor oder danach und sagst, hey, geschafft. So,
Bist
also.
du dir sicher, wenn ich dir jetzt einen Einwand gebe oder ein Thema
Ja.
gebe, mehr, also würde man behaupten, im Laufsport ersichtlich, Thema, ich schmier mal Glitzer in die Haare, Glitzer ins Gesicht, ich laufe mit dem Handy durch die Marathonstrecke, durch die Halbmarathonstrecke, ich filme mich dabei, ich stream dabei, ich höre dauerhaft Musik während der Laufveranstaltung. Würdest du sagen, es geht dann immer nur um das Gefühl, über die Ziellinie zu laufen?
Ach so, meinst du? Ja, okay, hast du recht. Gut, dann ist es vielleicht meine naive Sicht. Also die Triathleten, die ich jetzt so beobachtet habe am Wochenende und auch die ich so kenne, ich glaube, uns allen ging es immer darum, ich möchte mich spüren und ich möchte wissen, was da in mir drin steckt und ob ich das kann und ob ich vielleicht besser werde. Aber auch, ich möchte Teil dieser Veranstaltung sein. Ich möchte den Geruch von nassem Gras und von Neopren und von Chlorwasser und von weiß ich nicht. Aber ja, natürlich hast du recht. Dann vielleicht gibt es da mittlerweile, ja doch, wahrscheinlich, jetzt muss ich gerade laut denken, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich gibt es Menschen, die das alles überhaupt nicht machen, um das zu erreichen, worüber ich gerade gesprochen habe, sondern eigentlich Aufmerksamkeit, Anerkennung, Zuspruch haben wollen, Klicks und das letztlich als Ersatzbedürfnis formuliert haben.
Genau, das ist meine Meinung. Und, im Triathlon weniger mit den Themen, die ich jetzt gerade gesagt habe, Musik hören. Also das heißt, Musik hören ist für mich was, wo ich als Zuschauer feststelle, okay, der Athlet ist jetzt nicht an der Stimmung interessiert. Da klatsche ich auch nicht, da feuere ich auch nicht an, weil der hört mir eh nicht. Also
Ja.
dann macht das jetzt, also dann braucht er mich als Zuschauer gar nicht. Und ich war jetzt oft genug an der Strecke gestanden und denke mir das jetzt mal wieder. Denke mir, wenn du so ein Rennen machst, dann musst du doch das auch irgendwie dafür machen, dass ich sage, ich nehme die Stimmung auf, ich will die Leute hören und sehen und wahrnehmen, ich will mich atmen hören, ich will meine Mitstreiter irgendwo um mich herum erhören, wahrnehmen, den Spirit aufnehmen. Und das kommt ja gerade in so Veranstaltungen, wenn dann wieder eine Musikgruppe, Trommlergruppe, Lautsprecher an die Laufstrecken sind und so. Das ist doch genial. Also dafür mache ich doch all den Sport. Sag ich, nimm den Flair auf. Weil das ist genau der Punkt, wo ich vorher gesagt habe, dann kann ich daheim auch meinen Halbmarathon am Sonntag in der Früh laufen. Dann muss ich mich keine 200 € für Berlin-Marathon zahlen oder Halbmarathon zahlen. Wenn ich sage, ich will nichts hören, nichts sehen von der Stimmung, ja gut, dann kann er daheim irgendwie im Wald eine Runde drehen, macht die 42 Kilometer voll und setzt mir dann mittags auf die Couch.
Aber dann ist es jetzt, ich muss gerade sehr intensiv parallel nachdenken, während ich dir zuhöre. Dann habe ich jetzt gerade so einen Gedanken, dann war es früher so, ich will wissen, wie das ist. Also ich kann jetzt ja nur von mir sprechen und das wiedergeben, was ich so aus meinem Umfeld wahrnehme. So, ich weiß, unsere ersten Triathleten aus dem Kreis, wo ich komme, die sind damals in Almere gestartet, in Holland, den gibt es ja immer noch. Und dann irgendwann, glaube ich, mal nach Rot gegangen. Aber da gab es ja gar keine Langdistanzen. Also Almere und Rot waren die einzigen Langdistanzen, glaube ich, ja, glaube ich jedenfalls in Europa. Und da ging es ja darum, das auszuprobieren für sich. Und jetzt, wo du das gerade beschreibst, glaube ich, geht es mehr darum, sagen zu können, dass man es gemacht hat. Kann das sein? Also
Ich gehe davon aus, ja.
ich möchte sagen können, also am Ende, mir ist der, ja, dann ist, ja doch, mir geht es gar nicht darum, was da passiert mit mir und was das mit mir gemacht hat und wie ich mich vielleicht auch persönlich irgendwie verändert oder erlebt habe, sondern es geht mir nur darum, sagen zu können, ich habe einen Ironman gemacht. So. Ich weiß noch, wie irgendeinem Chat bei YouTube, bei irgendeinem Livestream, ich weiß es nicht, irgendein Ironman war das so, und dann schrieb der Veranstalter so oder Ironman so, hey, was war dein erster, what was your first Ironman? So, und dann schrieb der eine doch ernsthaft rein, so, Challenge Heilbronn. Also erstmal ist Ironman, da muss man dann ja schon ehrlich sein. Die haben ja nicht gefragt, was war deine erste Langdistanz, sondern was war dein erster Ironman. Und Challenge Heilbronn ist, wenn wir mal ganz exakt sind, keine Langdistanz, sondern eine Halbdistanz. So. Aber viele Leute, by the way, sagen, ja, ich mache Ironman. Ja, wo warst du denn? Ja, da und da. Hä? Wusste ich gar nicht, dass sie eine Langdistanz haben. Nee, ich habe dann 73 gemacht. Ja, und formal ist es ja auch richtig. Also die Veranstaltung heißt ja Ironman 73. Ich mache Ironman. Ja, genau. Und ich, ja, du hast recht. Es geht offenbar jetzt mehr darum, sagen zu können, dass ich einen Ironman gemacht habe. Und ich habe damals irgendwie gesagt, ich mache Triathlon und ich konnte halt viel darüber berichten, was das bedeutet, so wie das ist. Fühlt sich an, wie auf rohen Eiern zu laufen. So, das war immer so der Klassiker-Spruch. Wenn du vom Rad kommst, dann fühlt sich das an, wie so auf rohen Eiern. Wie auch immer dieses Gefühl sein soll, keine Ahnung.
Know, ich laufe meistens eigentlich ganz gut los. Also das sind eigentlich noch die schönsten Meter, die das
Ja.
Loslaufen. Das fängt dann erst bei Kilometer 5 oder 10 an, wo es immer unangenehm wird,
So,
meistens.
und das war, glaube ich, das war, glaube ich, das, worum es früher wahrscheinlich eher ging. Und ja, und von daher, ich habe ja meinen Social-Media-Konsum auch drastisch reduziert. Und ich glaube, über Training haben wir jetzt ja gar nicht so groß gesprochen. Und ich bin kein großer Freund von dem, was damals so in den 90ern, glaube ich, trainingstechnisch auch im Radsport passiert ist, also was so Doping und so angeht. Nur, ich erinnere das, habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Erik Zabel sagte, sie sind halt früher Rad gefahren. Also diese strukturierten Trainingspläne, die gab es damals gar nicht. Die sind halt einfach nach Mallorca und sind da in der einen Woche dann, keine Ahnung, 1500 Kilometer gefahren. Und ich glaube, das ist eben dem, geht so ein bisschen einher damit. Also ich trainiere nicht, um mich zu spüren und um zu gucken, wohin es geht, sondern ich habe einen fertigen Plan und den muss ich quasi abarbeiten, um am Ende dann das zu erzielen, was mir der Trainer vorgegeben hat, um dann am Ende des Rennens nicht zu sagen, war das Rennen gut oder nicht, sondern ja, muss ich erstmal in die Zahlen gucken.
Ja, genau so ist es. Und ich würde mich nicht mehr damit ausschließen. Also ich war mit Sicherheit früher genauso. Kann aber jetzt mit gutem Gewissen sagen, es kann man auch gut verbinden. Also du kannst nach Zahlen, Daten, Trainingsplan, Struktur trainieren, trotzdem aber nur den Weg genießen bis zum Ziel. Und den Weg als Ziel, also das Ziel nenne ich jetzt mal den Hauptwettkampf. aber trotzdem auch den Weg als gewisses Ziel zu definieren oder auch so wahrzunehmen. Und das ist was, was ich für mich gelernt habe und wo in meinen Augen der goldene Weg halt liegt, indem dass du sagst, der Weg dahin zu dem Hauptwettkampf, der macht mir so viel Spaß und ich nehme das Ganze ernst, aber ich nehme es auch nicht zu ernst. Also es ist jetzt schwierig zu beschreiben. Ich trainiere in der Regel, wenn ich jetzt einen Wettkampf anstehen habe, trainiere ich nach Plan, den Matsusa schreibt. Und dann steht bei mir zum Beispiel drin, fahr dich ein, circa 45 Minuten, dann machst du einfach als Beispiel 5x5 Minuten Zone 3, oberes Limit bis Zone 4, Unterkante. So in die Richtung steht es bei mir drin. Und dann fahre ich halt einfach und dann schaue ich, wie ich das in die Topografie, in die Einheit mit einbauen kann. Und wenn es halt viermal ist es viermal, wenn es fünfmal ist es fünfmal, wenn es aber keine 5 Minuten waren, sondern nur 3 Minuten, ist es auch okay, sondern ich fahre und dann schaue ich, wie ich das integriere. Also für mich ist
Cool.
dann nicht so, boah, jetzt muss ich stumpf die Werte und genau dies und jenes ableisten, sondern es ist halt einfach, okay, ich fahre halt einfach da mal 5 Minuten schneller auf gut Deutsch. Mehr ist es ja nicht. Und halt in dem Leistungsbereich Pi mal Daumen. Und das ist was, was viele vergessen. Früher war es so, genau wie du beschreibst, ja, wir sind einfach gefahren. Was so total, ich sage es mal anfängermäßig, total wenig Gedanken dazu gemacht. Dann ist es irgendwann jetzt dazu gegangen, dass wir es völlig überbewerten, die Daten, Zahlen, Fakten, dass wir nur noch stumpf uns daran orientieren. Und wie so oft ist irgendwo die goldene Mitte, also der Weg, der langfristig funktioniert und den versuche ich an meine Athleten weiterzugeben, dass es nicht schlechter ist zu sagen, hey, ich fokussiere mich einmal auf mein Gefühl wieder und ich fokussiere mich einfach auf die Einheit an sich und nee, also auf das, ich fahre jetzt raus und genieße die Natur, ich genieße die Umgebung, ich nehme das wahr und weniger, so, jetzt steht im Plan, genau 20 Minuten einfahren und nicht 21 und nicht 19. Ja, so, ja, aber so sind halt viele Athleten. Die brauchen die stumpfe Vorgabe. Nur wie gesagt, das funktioniert draußen nicht. Das kann ich auf der Rolle, kann ich das machen. Ja, gar keine Frage. Aber draußen nicht. Klappt nicht.
Und also ich glaube, wir haben jetzt fast, wie ich finde, ein schönes Fazit gefunden. Also wie du es gerade beschreibst, so dass es am Anfang einfach waren, dass vielleicht so die Entdecker, also ich glaube, dass wir viel Entdeckergeist in uns getragen haben. So, oh krass, du hast jetzt da so einen neuen Flaschenhalter. Was ist das denn für einer? Ja, der ist von Profile Piggyback. Kannst du hinter den Sattel zwei Flaschen? Oh geil und so und ne? Und wir waren Entdecker und ich glaube, jetzt mittlerweile ist es so, dass wir natürlich über dieses Entdecken hinaus sind, sondern jetzt ist es eher, dass wir Nutzer wahrscheinlich sind. Ich könnte mir vorstellen, dass denn was ist die nächste Evolutionsstufe im Triathlon? Ne? Es könnte ja sein, dass Leute irgendwann, das ist ja auch so mein Gefühl, vielleicht langfristig gar keine Lust auf Spitzenleistung haben im Sinne von, ich will nicht immer eine neue PB, ich will solide unterwegs sein und ich will mich auch spüren und ich will auch an die Grenze gehen, aber ich will eben auch nach dem Rennen das Gefühl haben, es war okay, wie es war, auch wenn es jetzt keine PB war. Und wer weiß, vielleicht kommt das ja auch wieder ein bisschen zurück, so. Und vielleicht kommt ja auch ein bisschen wieder der Individualisierungsgrad zurück. Mittlerweile, wenn du in den Wechselzonen unterwegs bist, es dominiert halt ein Hersteller, was ich auch sehr schade finde. Sieht alles sehr ähnlich aus. Haben fast alle die gleichen Trikots oder Oberteile. Und früher, weißt du, dann mit Badehose und Leibchen und in Neon und gestreift und mit, keine Ahnung, Kopftuch und so. Das ist ja auch alles. Und nochmal, ich will das nicht schlecht reden. Die Einladung vielleicht ein bisschen mehr wieder zum Revoluzer zu werden oder was weiß ich, einen gewissen Individualisierungsgrad sich zu schenken. Ja.
Ich füge da fast nichts hinzu. Genau das ist auch mein Gedanke. Ein bisschen wieder weg und lösen von dem Ganzen, so geil wie es ist. Daten, Zahlen, Fakten und neue Innovationen. Aber es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Also Thema Aerohelm ist für mich so eine Innovation, die in meinen Augen nicht für jeden Sinn macht. Ich will jetzt sagen, per se keinen Sinn macht, das stimmt nämlich nicht, aber nicht für jeden Sinn macht und für die meisten keinen Sinn macht, in meinen Augen. Aber es wird halt, das ist also die Entwicklung, die Industrie sieht da sehr viel Geld, sehr viel finanzielles, wirtschaftliches Potenzial, das wird auch ausgeschöpft. Wir Athleten sind bereit, das wirtschaftliche Potenzial zu füllen. Ich verstehe die Industrie, dass man das dann propagiert, als wäre es der heiße Scheiß und das würde es jeden besser machen, aber auch da limitieren wir uns oft. Thema Aerohelm, Hitzestau, dass wir die Wärme nicht wegbekommen. Spricht keiner drüber, viele erfahren es regelmäßig, wollen es aber nicht glauben, dass einfach der Aerohelm eher einen negativen Impact hat. als man es glauben möchte. Und Thema Revolution, ja, finde ich cool. Ich behalte mal meine Rimbreaks bei und finde es immer wieder schön, mit einem nicht mehr zeitgemäßen Fahrrad trotzdem nur performen zu können.
Ich habe 5 Fragen für dich. Allerdings habe ich, glaube ich, so halbschnelle, also so dieses, ne, habe ich nicht. Ich habe 5 schnelle Fragen. Nee, ich hab 5 Fragen für dich. Nico, heute ist heute, hier und jetzt. Die wenigsten leben im Hier und Jetzt. Lebst du eher im Morgen oder eher im Gestern?
Ich will nicht im Morgen leben. Ich lebe dann eher nur im Gestern, dass ich in Erinnerungen lebe und davon erzähle. Also ich versuche nicht, mir groß die Zukunft auszumalen.
Okay. Wenn der Nico von, wenn du dem Nico von vor 10 Jahren begegnen würdest, also 20, was haben wir jetzt, 26, 2016, was würdest du ihm mit auf den Weg geben?
Weniger zu rauchen und weniger zu trinken. Nein, das
Okay.
war 2016, war schon rum ums Eck. Wäre vielleicht vor 15 Jahren, dann hätte es gepasst. Vor 10 Jahren würde ich ihm mitgeben, mehr Kalorien zu essen und das Ganze nicht ganz so ernst zu nehmen.
Okay, daran schließt sich jetzt, vielleicht ist es eine ähnliche Antwort, die Frage an. Wenn der Nico von heute gerechnet plus 10, also 2036, dir begegnet, was denkst du, was würde er dir sagen?
Alles richtig. Na, alles vielleicht nicht, aber gute Sichtweise, gute Entwicklung über die letzten 20 Jahre.
Okay. Wenn du entscheiden müsstest, beziehungsweise wenn du dich so einsortierst, ich vermute, ich kenne die Antwort, aber bist du eher jemand, der Berge erklimmt oder bist du eher jemand, der auf einer flachen Strecke dem Gegenwind trotzt?
Gehe davon aus, du bist jetzt nicht sportlich ausgerichtet, sondern eher philosophisch.
Ja.
Eher Berge erklimmt, Herausforderungen stellen und je nachdem, wie weit es dann nach oben geht, das auch mitgehen und dann aber auch wieder die Talfahrt mitnehmen. Also es ist durchaus immer so ein Auf und Ab.
Also, Frage zielte so ein bisschen, ne, darauf ab. Es gibt ja viele, die einfach für sich sagen, ich mag das einfach, es ist ein permanenter Gegenwind und ich bleibe dann ab und zu stehen. Aber es gibt eben auch viele, die sagen, ich suche mir ganz konkret einen Gipfel, den ich erklimmen will, um dann die Talfahrt, wie du das gerade nennst, zu genießen. Und die letzte Frage, die ist ein bisschen sehr, ja. Würdest du eher sagen, dass du ein Airbnb-Mensch bist, also jetzt auf dein Leben betrachtet, oder bist du jemand, der eher in Zelt und Camper unterwegs ist?
Zelt und Camper, spontaner, nicht vorausschauend, abenteuerisch, wenig perfekt. Ja.
Okay. Vielen Dank, das waren sie, meine 5. Nächstes Mal bin
Sehr
ich ja.
gern.
Nee, ich glaube,
Danke
du
dir.
hast jetzt so oft gefragt, dann bin ich das
Ich
nächste Mal wieder
habe
dran.
einen Vorsprung.
Ja.
Naja, wenn sie so genial kommen, hat echt Spaß gemacht. Fand die gut, die Richtung, Ausrichtung. Regt mich jetzt im Nachgang vermutlich nochmal ein bisschen zum Denken an und ja, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Danke dir.
Danke für die kurzweiligen Momente. Unsere Hörer können beim nächsten Mal etwas erwarten, von dem wir noch nicht wissen, was es ist. Also die nächste Folge ist noch nicht geplant. Danke für die Folge und bis in 2 Wochen.
Danke dir. Ciao.